Hallo, hey ho, herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 30. Mai 2018. Ihr habt alle höchstwahrscheinlich mitbekommen, dass das DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, in Kraft getreten ist. Und wenn ihr durch die ganzen E-Mails, die ihr bekommen habt, keine E-Mails bekommen habt, ihr zu einem anderen Gesetz, was auch mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. Das ist ein Gesetz zur Fluggastdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten. Was das ist und warum es milde gesagt etwas unnötig ist, damit habe ich mich beschäftigt und darüber hörte gleich was. Davor aber noch was über Radiopioniere in Schleswig-Holstein. Denn Thomas macht Radio und er und etwa 20 weitere Freiwillige bauen gerade das erste freie Radio in Schleswig-Holstein auf. Wie das funktioniert, erfahrt ihr gleich von Hannes. Dann gibt's natürlich noch unseren wunderbaren Tweet der Woche, auf den ihr euch freuen könnt. Davor aber erstmal der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Die Landesregierung von Hessen will, dass die hessische Polizei zukünftig den Staatstrojaner nutzt. Das war auf netzpolitik.org zu lesen. Bei dem Staatstrojaner handelt es sich um Schadsoftware, welche unerkannt Daten von betroffenen Geräten sammelt. Um den Trojaner auf die Geräte zu bekommen, müssen allerdings Sicherheitslücken von den Geräten ausgenutzt werden. Dabei war der Einsatz eines Staatstrojaners bereits seit längerer Zeit in der Diskussion. Allerdings kündigten die Grünen letzte Woche an, dass ein Staatstrojaner nicht vom Landesverfassungsschutz, sondern von der Landespolizei verwendet werden solle. Dadurch würde der Staatstrojaner auch bei kleineren Fällen zum Einsatz kommen, als es bei dem Landesverfassungsschutz der Fall gewesen wäre. Die FDP stellte im Bundestag zum Hessen-Trojaner eine Anfrage an die Bundesregierung. Die Bundesregierung antwortete, sie habe keine Meinung zu dem Hessen-Trojaner. Die Bundesregierung sehe allerdings keine Gefahr für die IT-Sicherheit des Bundes sowie von kritischer Infrastruktur, obwohl die Regierung laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes IT-Sicherheit gewährleisten solle und der Staatstrojaner Sicherheitslücken ausnutzen müsse. Der liberale Vorsitzende des Ausschusses Digitale Agenda, Jimmy Schulz, kritisiere, dass die Bundesregierung sich nicht mit dem Hessen-Trojaner auseinandersetze. Der EU-Rat stimmte dafür, zukünftig Upload-Filter zu nutzen. Davon berichtet der Standard.at auf seiner Internetseite. Bei einem Upload-Filter sollen Inhalte, welche gegen das Urheberrecht verstoßen könnten, bereits vor dem Hochladen auf eine Plattform gesperrt werden. Die Sperrung der urheberrechtsverletzenden Inhalte soll durch die Plattformen selbst erfolgen. Derzeit können Nutzer auf den Plattformen widerrechtliche Inhalte manuell an den Plattformbetreiber melden. Diese Arbeit solle der Plattformbetreiber nun mit dem Upload-Filter übernehmen. Eine solche Filterung erfolge bei großen Unternehmen meist algorithmisch. Kritiker geben zu bedenken, dass Algorithmen auch nicht urheberrechtlich bedenkliche Inhalte blockieren. Auch ein Leistungsschutzgesetz wurde vom EU-Rat diskutiert. Bei dem Leistungsschutzgesetz sollen urheberrechtlich geschützte Textpassagen davor geschützt werden, unrechtmäßig verwendet zu werden. Dabei sollen bereits kurze Textpassagen geschützt werden. Daran wären vor allem Nachrichtenagenturen sowie Verleger interessiert. Betroffen davon wären unter anderem Suchmaschinen, welche kurze Textabschnitte als Vorschau für Suchergebnisse nutzen. Auf eine einheitliche Regelung für ein Leistungsschutzgesetz konnte sich der EU-Rat allerdings nicht einigen. Stattdessen sollen die Mitgliedstaaten der EU eigene Regelungen aufstellen. Kritik gebe es von der EU-Parlamentarierin Julia Rehde von den Grünen, da Upload-Filter die Meinungsäußerung bedrohen, da Unternehmen lieber zu viel als zu wenig blockieren, um Strafen zu vermeiden. Außerdem würde die Einzelregelung beim Leistungsschutzgesetz dazu führen, dass sich Plattformen in Europa am schärfsten Urheberrecht orientieren müssten. Netzpolitik.org gibt zu bedenken, dass auch Webseiten wie Wikipedia vom Leistungsschutzgesetz betroffen wären. Außerdem würden Memes durch Uploadfilter nicht mehr verbreitet werden können, da diese zumeist urheberrechtlich geschützte Bilder und Videos beinhalten. Nun entscheidet das Europaparlament über die Regelungen zum Urheberrecht. In rund 3 Wochen wird dann der Rechtsausschuss der EU über das Gesetz abstimmen. Die erste Klage nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung gegen Google und Facebook wurde eingereicht. Golem berichtet von der Klage, welche durch die Datenschutzinitiative NOYB von Maximilian Schrems erfolgte. Die Organisation NOYB kritisiere, dass Nutzer zur Zustimmung zur Speicherung ihrer Daten gezwungen werden. Denn um die Dienste von Google und Facebook zu nutzen, müssen die Nutzer der Speicherung ihrer Daten zustimmen. Laut DSGVO sei es aber verboten, den Nutzer von den Diensten auszuschließen, wenn er der Nutzung seiner Daten widerspreche. Deswegen habe NOYB Beschwerde in verschiedenen Ländern bei verschiedenen Institutionen eingereicht. Unter anderem legte NOYB gegen Google bei französischen Behörden Beschwerde ein. Außerdem noch gegen Instagram bei belgischen Behörden. Des Weiteren werde sich der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit Facebook und WhatsApp beschäftigen. Die durch die DSGVO definierte Höchststrafe läge bei 4% der weltweiten Umsätze eines Unternehmens. NOYB erwartet jedoch keine Verhängung von Höchststrafen. So viel vom Kurzmelder. Viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Letztens war Thomas aus Neumünster bei Radio Korax zu Gast. Und er hat sich mal in der Redaktion und der Technikabteilung ein bisschen umgeschaut. Thomas macht Radio und er und etwa 20 weitere Freiwillige sind gerade dabei, das allererste freie Radio Schleswig-Holsteins aufzubauen. Und wie das funktionieren soll, das erfahrt ihr jetzt.
Was Radio Korax für Halle ist, ist das freie Radio NMS für Neumünster in Schleswig-Holstein. Im Jahr 2013 haben sich unterschiedlichste Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner zusammengetan und einen Radioverein gegründet mit dem Ziel, Radio zu machen, das überrascht, aneckt, bildet und vor allem authentisch ist. Bislang ist das Team mit der Einrichtung von Redaktionen, Räumlichkeiten und Strukturen beschäftigt, aber noch dieses Jahr soll das freie Radio Neumünster auf Sendung gehen. Stefan von Radio NMS erklärt, warum es lange schwierig war, überhaupt ein freies Radio in Schleswig-Holstein zu gründen.
Das sind sozusagen die Anfänge gewesen, dass wir in mehreren Städten Initiativen hatten, die ein freies Radio machen wollten, aber es gab damals noch gar keine rechtliche Grundlage und das hat sich wesentlich verbessert. Es gibt ein neues Mediengesetz. Das ist überhaupt erst einmal möglich, nicht kommerzielles Lokalradio, wie es ja dann auch so heißt in der Mediensprache, sozusagen auch gesetzlich erlaubt ist. Das ist seit 2015 möglich. Die Finanzierung ist das größte Problem an diesen Radios und das hat sich zumindest für zwei Sender und eventuell auch für drei demnächst so gehend gewandelt, dass es mal eine Anschubfinanzierung gab. Die läuft bei uns in Teilen aus, jetzt wird in Teilen übernommen. Und da sind wir ständig dabei zu gucken, wie sich diese ganze Finanzierung der nicht kommerziellen Radios künftig gestalten wird. Das ist noch nicht so ganz klar, wie wir nächstes Jahr dabei sind. Aber parallel haben wir gesagt, egal wie die Rahmenbedingungen sind, wir wollen einfach zeigen, dass wir Radio machen wollen, haben dafür geworben und haben dann auch, als dann es um die Gesetzgebung geht, unsere Meinung gesagt, haben eng mit den Freien Senderkombinaten Hamburg zusammengearbeitet und mit den Gruppen, die es in Schleswig-Holstein gibt.
Zurzeit ist ein Test-Livestream auf der Internetseite des Radios eingerichtet, auf freiesradio-nms.de. Und bis sich ein richtiges Programm herausbildet, wird im Stream fleißig ausprobiert.
Momentan ist das alles recht bunt. Es gibt Kindersendungen, es gibt Musiksendungen. Wir haben ein Programm von einer Stunde pro Tag, von 19 bis 20 Uhr. Gegebenenfalls auch noch eine Musiksendung hinten dran bis 21 Uhr. Haben jetzt sehr viel, ich sag mal, auch Zeit und Mühe da reingesteckt, Musik zusammenzustellen, die jetzt auch rund um die Uhr bei uns läuft. Und so ein bisschen sind wir auch noch in der Selbstfindungsphase. Wir haben auch mal so ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen Retreat-Wochenende gemacht, wo wir uns mal zusammengesetzt haben, mal so ein bisschen nach Sparten sortiert haben, was will man eigentlich machen, was will man senden. Und ich denke, dieses Selbstverständnis, das ist ein Prozess, der jetzt mit der Zeit auch wachsen muss, dass man da so eine bestimmte Richtung hat oder so, was man so machen will, ne?
Sagt Thomas vom Freien Radio Neumünster. In Schleswig-Holstein ist die freie Radiolandschaft noch am Wachsen. Nur in Flensburg gibt es noch ein ähnliches Projekt. Und gerade am Anfang ist es wichtig, sich mit anderen freien Radios zu vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen. Denn alle Mitglieder von Radio NMS sind ehrenamtlich aktiv. Da bedarf es auch Unterstützung.
Zumindest unterstützt ihr uns schon oder die viele freie Radios, indem wir auch Programme übernehmen schon. Also dass wir auch Sendungen bekommen von anderen freien Radios, die natürlich auch spannend sind, hier zu Gehör gebracht zu werden. Also das ist eine gute und große Hilfe, weil wir produzieren natürlich auch jetzt, seitdem wir den Stream gestartet haben, regelmäßig, kontinuierlich eine Stunde pro Tag im Moment. Das ist natürlich für ein 24-Stunden-Programm noch recht wenig. Wir wiederholen natürlich auch Sachen und haben auch direkte Übernahmen. Aber es geht darum, dass wir relativ viel Unterstützung schon bekommen haben, zu gucken, wie organisieren sich andere. Wir haben auch Unterstützung von Korax bekommen, was die technische Ausstattung angeht. Da haben wir natürlich aus vielen Erfahrungen schon zehren können. Und das wird auch hoffentlich weitergehen, dass wir unser Wissen, was wir jetzt zum Beispiel auch haben, wenn auch wieder mit Flensburg teilen, da ist ja dann auch nochmal der Aufbau so mittendrin, da sind wir schon ein Stückchen weiter, aber darum geht es, dieses Wissen ständig zu teilen und auch Teil der freien Radioszene zu sein.
Für die Stadt Neumünster soll das freie Radio eine Bereicherung sein. Noch wissen viele Bürger nichts mit dem Begriff freies Radio anzufangen. Doch sobald die UKW-Frequenz Ende des Jahres eingerichtet ist, wird sich das ändern.
Wir nehmen auch an, ich sag mal, gesellschaftlichen Veranstaltungen teil. Jetzt am 1. Mai wird, glaube ich, auch von uns ein Stand aufgebaut dort in Neumünster. Wir berichten natürlich auch über Lokales, wenn Lesungen von Autoren sind. Kleinen Veranstaltungskalender haben wir, glaube ich, auch drin. So kann sich natürlich die Neumünsteraner Bevölkerung auch ein bisschen informieren über ihre Stadt bei uns und schlau machen. Wir wollen auch aus meiner Sicht ein Radio von jedermann für jedermann quasi auch sein. So versuchen wir uns da so ein bisschen auch einzuflechten natürlich, ne? Wir haben eine schöne Internetseite, das ist www.freiesradio-nms.de oder einfach googeln, da kommt man auch schnell drauf. Ja, da kann man unseren Livestream anklicken, da kann man in der Audiothek auch schon Beiträge, die gelaufen sind, kann man sich anhören. Das ist eigentlich so die Informationsquelle Nummer 1. Und natürlich sind die Leute auch gerne herzlich eingeladen, persönlich vorbeizukommen, Großfleck 32. Da können wir uns gerne auch zum Kaffee treffen, Käffchen trinken. Richtig, ganz genau.
Wir jedenfalls wünschen Thomas und Stefan und allen Mitgliedern viel Erfolg beim Aufbau des Freien Radios Neumünster und freuen uns auf einen regen Austausch.
Dim-da-dim. Hier ein heißer Tipp für alle bisher nicht identifizierten oder soon-to-be-Verbrecher. Nicht mit dem Flugzeug fliegen. Jetzt kann man dich nämlich anhand deines verdächtigen Verhaltens identifizieren. Denn zusammen mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung haben wir auch ein neues Gesetz zur sogenannten Fluggastdatenspeicherung bekommen. Die Fluggastdatenspeicherung ist allerdings anders als das DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung, eine EU-Richtlinie, also durfte Deutschland das Gesetz dazu selber schreiben. Und Deutschland hat geschrieben: So ziemlich alle Daten, die du für das Flugticket angibst, gehen direkt weiter an das Bundeskriminalamt und über das dann weiter an die Bundespolizei, Geheimdienste, andere Staaten und so weiter. Und es werden auch schon eine ganze Menge Daten erhoben, sowas wie Name und Adresse, das ist noch klar, aber auch deine E-Mail, deine Kreditkartennummer oder wie viele Koffer du dabei hast, von wo du dein Ticket bestellt hast oder ob du erste oder zweite Klasse fliegst, ob du deine Mahlzeit zwischendrin geändert hast und mehr. Die Liste geht weiter. Und es werden natürlich nicht nur deine Daten erfasst, mein liebster nicht identifizierter oder soon-to-be-Verbrecher. Die Daten werden von allen Menschen, die ein Flugzeug ins Ausland, egal ob EU-Ausland oder allgemeines Ausland, benutzen, erhoben. Datenschützer wie Simon Reuters von Netzpolitik.org nennen das alle Menschen unter Generalverdacht stellen.
Die Auswirkungen von so einem Gesetz auf das Grundrecht, auf seine eigenen Daten zum Beispiel. Es ist so, dass man natürlich solche Grundrechte auch aushebeln kann durch Gesetze. Und das ist etwas, was wir hier sehen. Ob das wirklich vereinbar ist mit dem Grundgesetz oder den europäischen Gesetzen, das wird sich noch zeigen. Also ich denke, dass auf jeden Fall Menschen gegen diese EU-Richtlinie bzw. diese deutsche Umsetzung klagen werden und dass sich die europäischen Gerichte dann mit diesem Thema beschäftigen werden. Und die haben in den vergangenen Jahren ja schon bei anderen Urteilen gezeigt, dass sie die Grundrechte auf eigene Daten schon ernst nehmen.
Bevor irgendwer klagen kann, heißt das allerdings erstmal, dass alle Daten gespeichert werden. Nach Aussagen von Behörden dürfen diese Daten allerdings nicht für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Nur für die innere Sicherheit eben. Und um den Datenschützern noch etwas entgegenzukommen, werden die Daten zumindest nach einem halben Jahr depersonalisiert.
Bei der Depersonalisierung werden die Bezüge zu dem Namen, also zu einer Identität, einer Person, weggenommen. Das ist aber ein Verfahren, was auch wieder umgekehrt werden kann, beziehungsweise was durch einen Richter auch für einen Datensatz verhindert werden kann. Also wenn das Bundeskriminalamt oder eine andere Behörde ernsthafte Gründe dafür vorbringt, dass sie eine Person verdächtigt, dann bleiben diese Daten auch mit vollen Namen für 5 Jahre oder länger in dieser Datenbank. damit sie nicht automatisch immer mit den Fahndungslisten dann abgeglichen werden kann. Also man muss sich vorstellen, dort in dieser Datenbank sind diese ganzen Daten und die werden dann ständig mit den anderen Datenbanken, die es gibt, mit Fahndungslisten von Interpol oder Europol und so abgeglichen. Und das soll dann aber nach 6 Monaten erstmal nicht mehr automatisch passieren. Und nur wenn man dann vielleicht etwas herausfinden möchte über eine Person, kann man diesen Prozess rückgängig machen.
Also 5 Jahre kein Fliegen vor und nach deiner Straftat. Mein allerliebster nicht identifizierter oder soon-to-be Verbrecher. Oder eben doch. Denn wenn die Fluggastdatenspeicherung vom Bundeskriminalamt auch in den höchsten Tönen gelobt wird, es ist im Endeffekt etwas fraglich, wie effektiv diese Methode jetzt eigentlich ist.
Ich denke, bei dieser Fluggastdatenspeicherung gibt es ganz klar Zweifel daran, ob das auch sicherheitspolitisch etwas bringt. Die Opposition auch das Beispiel vorgebracht von Großbritannien, wo es schon seit 2004 solch ein System gibt, was es aber nicht verhindert hat, dass mehrere hundert Dschihadisten zum Beispiel von Großbritannien nach Syrien oder in den Irak ausgereist sind. Also es hilft dort ganz klar nicht gegen Terrorismus.
Das heißt auch du, mein absoluter Lieblings nicht identifizierter oder soon to be, also zukünftiger Verbrecher, hast mit oder ohne Flugdatenüberwachung noch eine gute Chance, unerkannt durch das System zu schlupfen. Für dich, absoluter Lieblings nicht identifizierter oder soon to be Verbrecher, braucht man eben andere, effektivere Methoden. Und eben deswegen ist es ja auch so fraglich, wie verhältnismäßig diese Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten letzten Endes ist. Die EU hat zwar bewiesen, dass sie mich und alle anderen mit dem DSGVO zumindest vor den Datenkraken der Unternehmen zu schützen versucht, aber leider plant die EU wohl doch nicht, mein Grundrecht auf Schutz meiner personenbezogenen Daten irgendwie weiter zu stärken. Zumindest nicht, wenn es um staatliche Überwachung geht.
Tweet der Woche. Und damit herzlich willkommen zum Tweet der Woche in der letzten Maiwoche in 2018. Der Tweet der Woche, das ist die Stelle, wo ich ganz subjektiv über Twitter scrolle und was auch immer mir da ins Auge springt, hier darbiete. Und bisher war das meist ein Blick sehr weit über den Tellerrand, ganz oft auf internationalere politische Gefilde, weil Twitter natürlich auch ein, naja, weltumspannendes Medium irgendwie ist. Aber es kann auch ganz regional, ganz lokal zugehen, denn natürlich gibt es auch lokale AkteurInnen hier in Halle, die einen Twitter-Account haben und darüber kommunizieren. Und genau ein solcher Tweet ist diese Woche also der Tweet der Woche, nämlich ein Tweet von @hasi_sc und es ist genau der Twitter-Account vom Soziokulturellen Zentrum Hasi in der Hafenstraße Nummer 7. Und das Hasi, das hat also am 28. Mai folgenden Tweet abgesetzt. Warum die Hasi weg soll? Bodenkontamination? Gibt's auch woanders. Stress mit den Nachbarn? Kaum vorhanden. Geld? Treffer. Lührmann, FK Horn und HWG machen Kasse. Es gibt klare Interessen und auf die eigenen Worte scheißt man, beispielsweise Giftmüll. Hashtag Hasi bleibt. Ja, und da ist dann noch ein Link auf eine etwas längere Erklärung von dem, was da so kurz zusammengefasst ist. Als Bild sieht man auch den wohl nach Aussage der Hasi geltenden Bebauungsplan für das Areal da am Sophienhafen. Und die etwas weitere Erläuterung der Hasi, die will ich Ihnen an der Stelle auch noch geben. Mit dem klaren Hinweis, dass das an dieser Stelle die Sicht der Hasi erstmal ist und keine Recherche von Radio Korax. Viel wurde in den letzten Monaten darüber debattiert, ob und mit welchen Risiken das Projekt Hasi am Standort Hafenstraße erhalten werden kann. Schlagwörter wie Bodenkontamination, Kosten und nicht zuletzt das Nachbarschaftsverhältnis wurden ohne genaue Betrachtung der Sachlage immer wieder zu vorgeschobenen Aufhängern einer viel einfacheren Thematik. Die Entwicklungspläne für die Flächen um die Hafenstraße sind der eigentliche Grund der Verdrängung. 2009 entschied die Stadt, das Areal um den Sophienhafen zu entwickeln. In diesem Zuge definierte man 3 Bebauungspläne, von denen lediglich der nördlichste
nämlich Nummer 151 Sophienhafen Nordwest, durch den Immobilienentwickler F.K. Horn aufgestellt wurde. Der zweite, Nummer 152 Sophienhafen Süd, liegt auf dem alten Gewerbegebiet. Der dritte, Nummer 153 Hafenstraße West, schließt die Hasi mit ein. Herr Lührmann, hiesiger Möbelmarktbetreiber, kauft bereits seit den 90er Jahren stetig die besagten Flächen auf, legt sie frei und verkauft an F.K. Horn weiter. Zuletzt in selbiger Weise die Flächen Sophienhafen Süd. Davor wurde noch allen Gewerbetreibenden vor Ort gekündigt, da sie den Gewinninteressen im Weg stehen. Die Pläne sind ausgefertigt, der Immobilienmarkt boomt und verspricht satte Rendite. Aber wie lange noch, bis die Blase im Eigentumsmarkt platzt? Das Problem von F.K. Horn, sein Baufeld ist ausgeschöpft. Abgesehen von dem noch zu errichtenden Seniorenheim oberhalb einer Teer- und Ammoniakgrube kann das Unternehmen nicht weiter bauen. Den zweiten Bebauungsplan Nummer 152 aufzustellen, bedeutet im Hochwassergebiet neu zu bauen. 2009 hat es niemanden gestört, doch nach 3 Hochwassern binnen 12 Jahren war die vormalige Hochwassergrenze nicht mehr zu halten. Ein Großteil des Areals südlich des Sophienhafens darf in der angedachten Form nun nicht mehr bebaut werden. Somit sind die Flächen wertlos für schnelle und rentable Bauvorhaben. Da das Unternehmen jetzt zügig weiterbauen will, kommen jahrelange Gerichtsprozesse zur Neuversiegelung von Retentions-, also Überflutungsräumen, nicht in Frage. Viel sicherer wäre Baurecht auf jener hochgelegenen Fläche zu erlangen, auf der sich auch die Hasi befindet. Leider ist die verfügbare Fläche zu klein und deckt nicht den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nummer 153 ab. Nur das halbe Gebiet zu entwickeln, ist stadtentwicklungstechnisch nicht vorgesehen. Also braucht man auch die Hasi. Der Plan ist bereits in Ausführung. Lührmann beseitigt seine verbliebenen Gebäude und wird die Hafenstraße 7 von der HWG abkaufen. Er ist daher auch der einzige potenzielle Käufer, der mit der Hafenstraße 7 etwas anfangen kann. Doch zuvor müssen die NutzerInnen der Hasi weg, damit der abgesprochene Deal zustande kommt. Beide Grundstücke werden anschließend zusammengelegt und als frisches Bauland an F.K. Horn weiterverkauft. Anschließend stellt F.K. Horn den Bebauungsplan auf, welchen die Verwaltung mal auf die Schnelle durchdrückt und ehe der Boom versiegt, kann das Unternehmen wieder Eigentumswohnungen verkaufen, welche dann in wunderschönen Betonklötzen errichtet werden. Soweit die Position der Hasi, des soziokulturellen Zentrums, und soweit auch die Recherche der Hasi zu den Bebauungsplänen dort im Areal. Ob dieser Plan dann am Ende der große Plan ist, der da dahinter steht, ob es überhaupt einen großen Plan gibt oder was dann nun eigentlich mit diesem Areal irgendwie los ist, bleibt eine offene Frage. Interessant an dem Beitrag der Hasi ist jedenfalls generell die Frage, welche Motivationen und welche AkteurInnen eigentlich hinter einer Schließung der Hasi stehen. Was etwa die Interessen der Stadt mit ihrem Stadtentwicklungsplänen in dem Areal sind oder was eben die Interessen einzelner Unternehmer sind, die dort eventuell bauen wollen. Das lässt sich an dieser Stelle und im Tweet der Woche schon gleich gar nicht endgültig und abschließend beantworten, aber damit beschäftigen können sie sich beispielsweise in der Aktionswoche, die die Hasi veranstaltet. Denn die Hasi lädt ab diesem Freitag, den 1. Juni, zu einer Aktionswoche ein. Und da wird es Workshops, Vorträge und andere Aktivitäten geben, wo sie sich näher informieren können, auch kritisch natürlich auseinandersetzen können mit allem, was da läuft, aber auch andere Dinge. Also sie können auch einfach zu einem Trapez-Workshop gehen oder schweißen oder skaten oder E-Mails verschlüsseln, ein Floß bauen, viele Möglichkeiten. Und jetzt lasse ich dann doch nochmal die Hasi selber zu Wort kommen an der Stelle und verabschiede mich schon mal aus dem Tweet der Woche. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Aktionswoche!
Hafenstraße 7 vom 1. bis zum 10. Juni. Zelten,
Workshops,
Vorträge,
Film,
Küfer,
Demo,
Sport, Musik,
Schwimmen,
Klettern,
Bauen,
Lernen,
Wrestling,
Barrikaden,
Action,
Aktion,
Action,
Aktion,
Action.
Aktion.
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 Haben wir was vergessen?
Ja, am 1.6. Demo ab 17 Uhr in der Hasi.
Mehr Infos auf hafenstraße7.noblogs.org.
Und das war's auch schon mit den Mediennachrichten für den 30. Mai 2018. Falls ihr irgendwas verpasst habt und nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das auf unserer Webseite radiokorax.de oder auf freie-radios.net machen. Und jetzt geht's hier weiter mit dem tagesaktuellen Programm.